Herzlich willkommen zur Technikwürze Nummer 77. Irgendwie ist es immer der gleiche Spruch, egal. Heute ist Montag, der 18. Juli. Mein Name ist David Manzeski und mit mir dabei aus Magdeburg direkt zugeschaltet Christian Vogt. Hallo Christian.
Hallo David.
Wir unterhalten uns heute über das PHP-Framework Cake PHP. Und der Christian ist dazu da, um uns zu erklären, was das ist. Ist nicht nur was für Profis, sondern auch für Anfänger. Schauen wir mal. Herzlich willkommen. Christian, erstmal kurz zu dir. Du kommst aus Magdeburg und bist selbstständiger Webdesigner, ist richtig, ne?
So sieht's aus, genau.
Was machst du denn bei deiner Selbstständigkeit?
Eigentlich das Standardgedöns, nenne ich es jetzt mal, das, was, denke ich, auch viele von uns machen, eben den ganzen XHTML-CSS-Verwurstlungskram, was ich eigentlich dann noch mache, sind eben Anwendungen im Bereich PHP mit MySQL, eben eigentlich so, was den Standard betrifft. Also ich bezeichne mich da eher als Allrounder, der eben von allem mehr oder weniger gutes Wissen hat. Aber halt in nichts so der ganz komplette Profi.
Sagen wir so, also du kannst deinen Kunden zumindest Content-Management-Systeme verpassen, wenn sie danach schreien.
Exakt, exakt. Also ich bin da auch relativ wissbegierig, befasse mich halt auch gerne mit neuen Thematiken und in dem Zusammenhang bin ich damals dann eben auch auf Cake PHP gestoßen.
Ganz kurz nochmal zu deiner Webseite, die verlinken wir später noch auf technikwürze.de. Dort auch sämtliche Links, die wir irgendwie in irgendeiner Form in dieser Sendung dann besprechen. Christian, Cake PHP ist unser Thema. Das Ganze ist ein Framework. Vielleicht sollten wir für diejenigen erstmal erklären, was grundsätzlich ein Framework ist oder was man damit machen kann.
Also Frameworks kennen, denke ich, schon relativ viele von uns. Allerdings ist das immer so ein Begriff, der weit gedehnt werden kann, zumindest aus meiner Sicht. Für mich ist ein Framework ein Rundumpaket für eine gewisse Programmiersprache, die dem Entwickler einfach helfen soll, Dinge einfacher und meist auch schneller zustande zu bekommen. Also einfach die Entwicklung einer gewissen Applikation, sei es in JavaScript, in Ruby oder Python oder eben in PHP, schneller voranzubringen, beziehungsweise eben mit mehr Funktionalität zu versehen. Und das Ganze auch noch einfacher.
Ja, Frameworks sind eigentlich dafür da, damit man früher ins Wochenende gehen kann, so bezeichne ich das. Dahinter verbirgt sich zum Teil ein bisschen Faulheit, dass man eben nicht alles jedes Mal von neuem schreiben oder programmieren muss, sondern auch ein gewisser Grad an Professionalität, dass man sich seine eigenen Klassenbibliotheken oder was auch immer entweder selbst schreibt und die jedes Mal für jedes Projekt neu mit reinnimmt oder man greift eben auf diverse Frameworks zurück. Und unser Thema heute ist eben Cake PHP. Inwiefern ist Cake PHP als Framework denn für PHP-Programmierer interessant?
Also Cake PHP an sich ist eben auch wieder so ein Rahmen, wie soll man es nennen, auch wieder eben ein Framework, was gewisse Dinge mitbringt, die der PHP-Programmierer von heute eben eigentlich fast täglich braucht. Das geht über suchmaschinenfreundliche URLs, die direkt mit dabei sind, Unterstützung von verschiedenen Datenbanken, Unterstützung von verschiedenen PHP-Funktionen, und eben, was für mich zumindest auch ganz wichtig ist, ist die klare Strukturierung in eben Model, View und Controller. Da kommen wir, denke ich, später noch zu. Was es eben auch gerade in Entwicklungen, die mit mehreren Leuten arbeiten, sehr stark vereinfacht. Denn bisher kenne ich das Problem, wenn man mal ein größeres Projekt in Anlauf nehmen will mit mehreren Benutzern, hat man immer das Problem, dass jeder so seine eigene Programmierweise hat in PHP. Also es war für mich immer ein tierisches Problem, weil der eine, der geht so an die Problematik ran, der andere löst ein Problem wieder so und so. Und mit Cake PHP beziehungsweise generell mit Frameworks hat man mehr oder weniger eine einheitliche Programmiersprache wieder in PHP, die eigentlich jeder schnell durchschauen kann.
Und nicht nur das, also ich denke, dass einige doch wirklich auf Frameworks setzen sollten, beziehungsweise einen Standard bei der Programmierung verwenden sollten, wenn sie im Team arbeiten. Wenn sie alleine arbeiten und da guckt nie einer drüber, ist es eigentlich piepputz egal. Aber sobald ich mit zwei Leuten im Team an einer Webseite arbeite, ist es natürlich ganz klar, dass man da alles kommentiert oder dass man Frameworks benutzt oder einen Standard benutzt oder was auch immer, ganz einfach, um sicherstellen zu können, dass der Teamkollege auch jederzeit drüber gucken kann und eingreifen kann, wenn man jetzt vom Auto überfahren wird oder was auch immer. Nein, selbst wenn, die Beine können sie mir abfahren, aber meine Hände brauche ich dann noch. CakePHP gibt es seit 2005, hast du mir geschrieben. Mhm. Und ich kann mir denken, das kommt so ein bisschen aus der Ecke raus, wie Ruby on Rails, so von dieser Historie um das einfache Framework. Oder gab es da überhaupt keine Parallelen?
Also ich selber bin an der Entwicklung ja leider nicht beteiligt. Allerdings, was man so liest öffentlicherweise, haben sich die Entwickler von CakePHP schon auf das Ruby on Rails Framework bezogen, da die Idee dahinter eigentlich ja eine sehr, sehr gute ist und Ruby an sich ja auch eine sehr feine Programmiersprache ist. Allerdings eben den Nachteil hat, dass es auf verschiedenen Hostern einfach nicht angeboten wird. Also auf den Wald- und Wiesen-Hostern gibt es eben nun mal den Standard PHP MySQL und diese beiden Entwickler haben sich, so habe ich es jetzt gelesen, zumindest gedacht, warum diese Funktionalität von Ruby on Rails nicht auf PHP projizieren.
Ja. Gehen wir noch ein paar Fakten ein über CakePHP, was das ganz generell ist. Es gibt ja die großen PHP-Versionen 4 und 5. Ist das mit beiden kompatibel?
Ja, also ist vollends mit beiden kompatibel. Inwiefern es da irgendwelche Einschränkungen innerhalb der Entwicklung gibt, mag ich jetzt nicht zu sagen, weil ich eigentlich immer nur noch mit PHP 5 entwickle. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da komplette Ausweichungen für beide Versionen vorhanden sind. Also generell unterstützt es aber sowohl 4 als auch 5.
Also diese Sendung dient auch eher dazu, einen groben Überblick über CakePHP zu geben. Was wir natürlich nicht machen, ist die verschiedensten Dokus durchwühlen, um dann hier einen gewissen Grad an, weiß ich nicht, Sachen rausgeben zu können, wie was funktioniert oder wie was nicht funktioniert. Aber doch ganz generell wichtig ist, mit welchen Datenbanken funktioniert das Ganze denn?
Also mit MySQL ist ja eigentlich ganz klar. Dann noch PostgreSQL und AdoDB. Über die beiden letzten kann ich wieder auch so nicht sagen, da habe ich keine Erfahrung mit, aber mit MySQL funktioniert das Ganze wunderbar.
Du hast ein paar Projekte schon aufgesetzt mit CakePHP?
Ja, genau. Also derzeit sind es zwei Projekte, die damit laufen. Eines davon ist schon im produktiven Zustand und bisher wirklich toi 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 läuft alles wunderbar.
Dann erklär doch nochmal anhand von so ein paar Punkten, wie wir uns CakePHP vorstellen können. Was das, inwiefern einen das unterstützt bei der Arbeit, sodass man Zeit spart oder dass man gewissen Code einfach sauberer halten kann.
Also anfangen tut das Ganze erstmal mit einer sauberen Struktur des Ordners. Also man lädt sich ja von der Cake-Homepage erstmal die aktuellste CakePHP-Version runter. Entpackt die erstmal ganz normal und legt die auf seinen WAMP, also WAMP bzw. LAMP Webserver, je nachdem wie man es will. Als Voraussetzung braucht man dazu eben einen Apache Webserver, läuft allerdings wohl auch auf Microsoft IIS, heißt er glaube ich, ja. und eben eine MySQL Datenbank, PHP ist ganz klar. Schön ist, wenn man dann auch noch Modulite hat, weil das Ganze eben dann auch noch mit unterstützt wird. So, dann hat man diese Ordnerumgebung und hat darin im Prinzip erstmal eine komplette Unterteilung in Model, Controller und View.
Das heißt, die Grundinstallation von Cake bringt also seine Vorordnerstruktur quasi mit.
Genau. Und da ist nochmal das ganz Besondere. Man hat einen Core-Ordner sozusagen und den fasst man während der Programmierung überhaupt nicht an. Die einzige Entwicklung läuft in einem App-Ordner, heißt der. Der ist halt schon vorinstalliert. Das hat eben den Vorteil, wenn eine neue Cake-Version rauskommt mit zum Beispiel Sicherheitsupdates oder und so weiter, muss man in seinem Programmiercode an sich nichts ändern. Man tauscht einfach nur den Core aus und alle Funktionen, die man von Cake benutzt, werden auf den aktuellen Stand gebracht.
Was Vorteile hat, gerade aus dem Praxisalltag bei uns in der Agentur arbeiten wir derzeit mit Web Edition und Web Edition, da musst du sehr tief in den PHP-Code eingreifen, um spezielle Lösungen zu programmieren, ganz einfach, weil du ganz bestimmte Sachen ganz einfach nicht machen kannst Und wenn du dann richtig in den Core sozusagen, in das Kerngehäuse von Web Edition oder von deinem System, was auch immer, eingreifst und machst da Änderungen, wirst du es mit den Updates schwierig haben. Oder du machst ein Update und deine ganzen Änderungen, die sind dann eben verloren. Also von daher ist die Trennung natürlich ganz gut. Ganz generell möchte ich auch nochmal sagen, dass grundsätzlich, sofern eine Webseite entwickelt wird, und davon rede ich jetzt nicht, dass HTML und CSS geschrieben werden, sondern dass auch was programmiert wird in PHP, sodass ihr grundsätzlich darauf achten solltet, dass ihr das Design zum Beispiel grundsätzlich vom Inhalt trennt, das ist das Erste, durch Auslagerung von CSS, und dass ihr die Programmierung auch trennt von euren Templates. Das machen nämlich sehr wenige, denn wenn ich mir so einige Projekte verschiedener Programmierer anschaue, sind das PHP-Dateien, wo 7 Milliarden Echos drin sind, die irgendwelchen Code ausgeben, HTML-Code. Und dafür mischt sich HTML und PHP vollkommens drin und so hat man eigentlich keine Kontrolle. Also selbst das trennen, und das macht CakePHP für
Das
uns, ne?
macht CakePHP eigentlich vollautomatisch. Also erstmal das Grundlayout, also gehen wir jetzt mal ein ganz normales Projekt an. Ich kriege eine Grafikdatei, schneide mir die und mache da eben ein XHTML-konformes Dokument draus und ein CSS-Stylesheet. Dafür hat Cake schon eine eigene Struktur angelegt. Das heißt, das Stylesheet kommt in einen separaten Ordner, der schon vorgegeben ist. Und ich habe die Möglichkeit, verschiedene Layouts zu erzeugen. Also im Prinzip sowas wie ein normales Template. Da packe ich meine Index-Datei sozusagen rein und kann dann wie in einem Content-Management-System auch einzelne Variablen in dem Layout einstellen. Erstmal
Das
so
heißt,
als Basis.
die Profis freuen sich, dass sie weniger Arbeit haben beim Anlegen solcher Projekte und die Anfänger in Sachen PHP freuen sich, dass sie schon mal ein Grundgerüst installiert bekommen haben, ne?
Genau. Also es ist sowieso die Sache, wer mit CakePHP arbeitet, der kommt sehr, sehr schnell zu ersten Ergebnissen. Das ist eben auch das Schöne. Das Programmieren hat mir auf einmal viel mehr Spaß gemacht. Ich bin eigentlich auch eher so der Fan von XHTML und CSS. PHP mache ich zwar auch, war aber bisher nie so ganz von angetan, weil ich manchmal an Fehlern 3, 4 Tage hing. Das ist mit CakePHP komischerweise mir nicht mehr so wirklich begegnet.
Kann ich nachvollziehen. Zwar ist PHP auch wirklich mein Steckenpferd und ich mache irrsinnig viel in PHP, programmiere ja auch dieses Plugin Podpress für WordPress zum Beispiel, aber ich kann es nachvollziehen deswegen, weil ich zum Beispiel JavaScript eigentlich in meinem ganzen Leben noch nie mochte. Vor allen Dingen, weil ich schon vor vielen, vielen Jahren angefangen habe, an Webstandards zu glauben und JavaScript am Anfang sowieso verpönt war, als geht gar nicht. Und inzwischen macht es mir richtig Spaß, weil ich dann eben solche Sachen wie jQuery benutze, wo ich ganz einfach mit ein paar Handgriffen hunderte Zeilen von JavaScript spare, die ich sonst hätte schreiben bzw. programmieren müssen. Und in die Richtung geht natürlich dann auch CakePHP. Gibt es denn für Einsteiger schöne Screencasts oder Weblogs, die du grundsätzlich empfehlen könntest?
Ja, auf jeden Fall. Also im Prinzip die Hauptanlaufstelle für Interessierte ist sowieso die CakePHP Homepage. CakePHP.org wird aber auch verlinkt. Ist eigentlich alles, was man im Prinzip erstmal braucht. Da gibt es ein großes Manual. Wenn man sich das durchliest, ist man eigentlich schon erstmal gerüstet für seine erste Applikation. Da ist auch sowas wie ein Tutorial drin, wo man mal einen kleinen Blog einrichten kann, beziehungsweise einen Blog programmieren kann. Hört sich jetzt groß an, ist natürlich erstmal nur ein ganz kleines Basisskript, aber zeigt auf jeden Fall in kurzen und knappen Instruktionen, wie man mit CakePHP überhaupt arbeitet.
Also für den Einstieg ist gesorgt.
Auf jeden Fall.
Gibt es eine minimale Einstiegskonfiguration? Du hast mir vorher in so einem Skript geschrieben, etwas von Name Conventions. Was meint das genau?
Genau, also Naming Conventions sind eigentlich einer der großen Vorteile von CakePHP. Und zwar kennen wir das ja aus diversen Content-Management-Systemen. Am Anfang muss man erstmal massig viel einstellen. Erstmal die Datenbank ist logisch erstmal angeben, dann das Ganze installieren und so weiter. Dann muss man Sektionen anlegen und so weiter. Bei CakePHP läuft das Ganze mehr oder weniger komplett über Naming Conventions. Das heißt, man konfiguriert das Skript an sich schon aus den Namen, die man vergibt. Das kann man sich so vorstellen. Also können wir ja nachher noch mal kurz drüber reden, über dieses Model Controller und View-Verhalten. Die funktionieren ganz allein auf Namensgebung. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Funktionalität bringen will für eine Tabelle, wo verschiedene Benutzer drin sind, ja, gehen wir ins Englische, heißt Benutzer natürlich User. Ich lege einfach eine Tabelle an, die heißt zum Beispiel Users. Ja, und da lege ich jetzt meine verschiedenen Werte rein. Was weiß ich, die ID, Name, Vorname, Login,
Straße, Passwort. Straße, was auch immer.
Genau, irgendwas. Das reicht CakePHP eigentlich schon, um erstmal so einen kleinen Prototypen dazu zu entwickeln. Jetzt muss ich nämlich eigentlich nur noch das Model anlegen. Das Model nenne ich, das wird immer im Singular angegeben, also User würde das Model dazu heißen und der Controller dazu würde dann Users, weil der wird immer im Plural angelegt, den müsste ich dazu anlegen. Das wäre im Prinzip eine Sache von 1 bis 2 Minuten. Wenn ich dazu dann noch das Scaffolding aktiviere, das erkläre ich auch gleich mal, habe ich innerhalb von 10 Minuten eine kleine Applikation, mit der ich meine Datenbank verwalten kann.
Also dieses... Das heißt, dass CakePHP auch die Verzeichnisstruktur im Grunde genommen im Default vorgibt.
Genau. Also es gibt halt ein Verzeichnis für Models, ein Verzeichnis für Controller und ein Verzeichnis für Views. In den Views wird ganz normal der Output eingetragen. Der Output sind eben alle Echos zum Beispiel, die ich da so produziere, eben alles, was am Ende an den Benutzer ausgegeben wird. In dem Controller wird das definiert, die sogenannte Business Logic. Ich spreche da eher von Actions. Und zwar kann man sich das so vorstellen, CakePHP basiert darauf, dass eigentlich jede Datenbank immer dasselbe Prinzip hat. Ich habe einen ganzen Batzen von Daten, zum Beispiel habe ich 200 verschiedene User und mit denen muss ich im Prinzip in 90% aller Fälle immer 4 oder 5 Sachen machen. Und zwar hinzufügen, editieren, auflisten und löschen.
Genau.
Das sind so die Hauptsachen. Und diese Funktionalitäten bringt CakePHP an sich von vornherein mit.
Und das heißt, ich habe mit sehr wenig Aufwand quasi, wenn ich jetzt eine Benutzerdatenbank mache, muss ich nicht alle Funktionen, alles neu schreiben und alles programmieren, sondern ich habe quasi schon einen Standardbaum. Ich muss eine Tabelle anlegen und kann quasi direkt mit diesen Funktionalitäten loslegen. Ne?
Genau, also dafür würde dann eben das Scaffolding einsetzen. Das ist vielleicht ein paar Ruby on Rails Benutzern unter uns schon ein Begriff. Und zwar beim Scaffolding wird eben aus den Datenbank-Tabellen dynamisch werden schon alle Inputfelder generiert. Also das heißt, wenn ich Scaffolding aktiviere, schmeißt mir Cake schon eine Auflistung der Tabelle automatisch raus, eine Editierfunktion, eine Hinzufügen-Funktion, eine Löschen-Funktion und eine Auflistung. Eben diese 4 genannten Hauptpunkte. Allerdings ist das Ganze natürlich im produktiven Stadium nicht wirklich nutzbar. Das ist eben nur, um mal schnell einen Prototypen rauszuhauen, da man sich das Ganze ja logischerweise auch grafisch anpassen möchte an seine eigenen Verhältnisse beziehungsweise an die Wünsche des Kunden. Da muss man dann natürlich schon manuell eingreifen, aber dabei wird man dann eben von CakePHP mehr oder weniger auch wieder unterstützt in der Änderung seiner Formularwerte.
Genau, also für diejenigen, die mal schnell was rausschießen wollen, das sogenannte Scaffolding, was eben dir die Grundfunktionalitäten eben direkt bereitstellt und wenn du was mehr machen willst, könnte ich die jetzt bearbeiten als Basis, wenn ich jetzt Anfänger in Sachen CakePHP bin und benutze die als Basis und entwickle das weiter oder muss ich dann doch was eigenes entwickeln, weil diese Scaffolding-Methode wirklich nur ein begrenzter Rahmen ist?
Man kann das Scaffolding natürlich sofern ausreizen, wie man das möchte. Man kann Scaffolding auch nur für verschiedene Model aktivieren. Also ich kann ja, eine Anwendung hat ja mehrere Models, zum Beispiel Users und dann habe ich noch ein Model, zum Beispiel Block Entries. Ja, wenn ich jetzt einen Block aufziehen will mit verschiedenen Einträgen, ich kann dieses Scaffolding auch nur für ein bestimmtes Model aktivieren. Also meinetwegen sage ich, naja, User bearbeite ich nicht so oft, da brauche ich kein eigenes Template für, um das zu bearbeiten. Da schalte ich jetzt mal schnell Scaffolding an. Das kann man natürlich auch in der produktiven Umgebung einsetzen, aber generell gibt es da keine Unterschiede. Also ich sag mal, es wird von CakePHP auch von der Entwicklerseite eben empfohlen, in produktiven Stadien Scaffolding nicht wirklich zu nutzen. Aber ich sag mal, für kleine Applikationen spricht da auch nichts dagegen, das mal anzulassen.
Wie sieht es denn seitens CakePHP mit irgendwelchen Helferlein aus? Gibt es irgendwelche Funktionen, die mir jetzt eine einfache Möglichkeit geben, Bilder online zu stellen oder JavaScript einzubinden, Formulare zu machen, HTML zu machen? Gibt es da irgendwas?
Ja klar, das wären, wie du fast schon genau gesagt hast, die sogenannten Helper. Helper unterstützen den View, also den Output, alles das, was ich dem Benutzer in irgendeiner Art und Weise ausgeben will, darin verschiedene HTML-Tags auszugeben. Also zum Beispiel Bilder. Ich will ein Bild ausgeben aus der Datenbank. Ich habe in der Datenbank eben den Dateinamen hinterlegt und möchte jetzt dazu das passende Bild ausgeben. Dann gibt es dazu passend einen HTML-Helper, der den kompletten Image-Tag schon ausgeben kann. Also ich muss ihm im Prinzip nur noch sagen, wo liegt das Bild? Ja, in welchem Ordner? Und er bildet daraus schon den passenden Pfad. Weil das Problem ist ja, ich kann ja eine Funktionalität unter verschiedenen Pfaden anlegen. Und wenn ich das Bild jetzt hart verlinke, dann kann es natürlich sein, dass wenn ich das in einem anderen Pfad aufrufe, der mir natürlich einen 404er zurückgibt. Und das fängt CakePHP über die Helper automatisch ab. Da gibt es eben nicht nur für Bilder, sondern auch für Links, dass ich Links dynamisch generieren kann. Was noch? Formularfelder kann ich damit dynamisch ausgeben, wo wir eigentlich auch schon beim nächsten Punkt wären. Und zwar ist mehr oder weniger auch ein Helferlein, das muss ich gerade mal nachgucken. Nicht,
Das
dass ich hier was.
Validierungsmodul meinst du
Genau,
wahrscheinlich, ne?
die Validation. Das kennen, denke ich, auch viele von uns PHP-Programmierern. Ich habe ein Formular und davon sollen natürlich einige Formularfelder Pflichtfelder sein oder bestimmte Regeln verfolgen.
Genau,
Ja.
grundsätzlich die Standardaufgabe bei jedem Kontaktformular, validiere es doch erstmal, bevor du das abschickst,
Genau,
und
genau.
jeder quasi direkt einen PHP-Code einschleusen kann in dein Formular oder was auch immer. Also grundsätzlich immer validieren, und dafür gibt es auch einen Helper im CakePHP.
Ja, das ist nicht mal wirklich ein Helper, das ist schon eine richtige Klasse, die das Ganze vornimmt. Und zwar muss ich da nur noch im Model definieren, ja, welche Abhängigkeiten hat erstmal das Feld zu anderen Datenbanken zum Beispiel. Also ich kann auch in CakePHP Abhängigkeiten unter den Datenbanktabellen ganz, ganz schnell herstellen. So wir kennen es als Join-Abfragen in MySQL. Die gehen damit auch relativ fix. Und ich kann im Model auch schon die Validation Rules festlegen. Also welche Regeln hat denn jedes einzelne Feld dieser Validierungsleisten? Und in der späteren Programmierung muss ich mir darum keine Sorgen mehr machen. Also bisher war es bei mir immer so, ich habe dann riesige If-Schleifen gebaut, die dann immer nachgefragt haben, if das Feld leer, dann put out error, so nach dem Motto. Jetzt mal doof gesprochen. In CakePHP ist das alles ganz easy. Also ich lege dann Array an und sage, das, das, das und das Feld, die müssen immer gefüllt sein. Erstmal so als Basis und CakePHP meckert dann automatisch, wenn ich zum Beispiel in meiner Add-Action ein Feld davon aufgreife und das nicht ausfülle, gibt automatisch einen Fehler aus. Ja, da spare ich mir natürlich schon viel, viel Zeit, das immer manuell anzulegen, meine ganzen Kontrollen. Und es gibt natürlich auch eine Möglichkeit, dann weitergreifende Regeln selber zu erstellen. Also wenn es einem jetzt nicht reicht zu sagen, naja, das Feld, das darf nicht nur leer sein, sondern das Feld muss gefüllt sein, wenn ein anderes Feld zum Beispiel gefüllt ist. Ja,
Das
solche
heißt, so ein
Abhängigkeiten
Helper,
untereinander.
ja, das heißt, so ein Helper kann ich mir wirklich vorstellen als meine Bibliothek, die ich nutze, um meine Abläufe besser steuern zu können. Also kleines Beispiel, der erste Schritt ist, das hast du gerade gesagt, so haben wir alle, glaube ich, mal angefangen, ist, dass wir milliardenlange Switches schreiben oder irgendwelche If-Schleifen oder was auch immer oder generell Schleifen und haben alles nacheinander abgefragt, jedes einzelne Feld. Die zweite, wenn man das sich ein bisschen weiterentwickelt, könnte man eine Funktion schreiben, der man denn ein Array gibt, vielleicht noch ein paar Konfigurationsvariablen und die das dann für einen automatisiert managt. Das macht man dann vielleicht irgendwann, wenn man vielleicht das 10. Projekt hinter sich hat, dass man sich ein bisschen Arbeit sparen will. Und CakePHP macht genau das. Es liefert uns Funktionalitäten, die muss ich zwar einmal lernen, aber einmal gelernt, kann ich sie so ruckzuck anwenden.
Genau.
Gehen diese Validierungstools denn auch gleich darauf ein, dass sie, wenn ich jetzt ein Login-Formular mache zum Beispiel, dass die gefährlichen, schadhaften Code gleich rausnehmen oder gibt es da verschiedene Methoden, womit ich das dann gewährleisten kann?
Also es hat eine Basisunterstützung für Verhinderung von Cross-Site-Scripting. Also ich habe das bei mir in einem Projekt mal kurz ausprobiert, also schadhaften Code initiiert. Der wurde gekonnt ausgefiltert. Wer allerdings eben auf Nummer sicher gehen will, der hat auch noch eine Sanitize-Klasse, nennt sich das. Da kann ich dann eben bestimmte Strings innerhalb der Programmierung von schadhaften Code befreien. Also ich muss dann nur noch sagen, den String jetzt macht den frei von zum Beispiel HTML-Entities und dann macht er das vollkommen automatisch.
Einen Stichpunkt habe ich hier noch stehen. Wie sieht es denn generell mit dem Caching aus für Cake PHP?
Also Caching ist ja, wird auch, denke ich, in Zukunft immer wichtiger, einfach um Performance-Spitzen bzw. Lastspitzen abzufangen. Das ist direkt in Cake PHP schon integriert. Das heißt, ich muss nur noch sagen, was gecached werden soll und für wie lange. Also ich gebe das Ganze jetzt aus und natürlich ändert sich irgendein Benutzer. Ein Benutzer kommt dazu in der Liste. Dann ist Cake PHP so schlau zu sagen, okay, die Datenbank hat sich geändert, also muss ich den Cache auch aktualisieren. Ja, hat aber halt einfach den Vorteil, wenn ich jetzt ein Skript habe, was sich eben doch nur alle paar Stunden mal ändert, zum Beispiel, dann kann ich damit eben leicht sagen, dass das Skript nur alle 2 Stunden mal gerendert werden soll aufs Neue und das wird dann temporär zwischengespeichert und wird dann dem Benutzer als statische Seite mehr oder weniger ausgegeben. Es sei denn, eben die Datenbank hat sich geändert oder ich lösche den Cache manuell. Das kann ich natürlich auch jederzeit machen.
Das habe ich letztens auch bei Technikwürze selbst gemacht, dass ich ein bisschen mit dem Caching rumgespielt habe. Denn es gab, glaube ich, vor 2, 3 Sendungen, weiß ich nicht, da konnten einige Hörer von dem Technikwürze Podcast die neueste Folge nicht laden, weil der RSS-Feed ein bisschen down war. Trotz dessen, dass Technikwürze auf einem eigenen Root-Server läuft, wo wirklich fast nur Technikwürze drauf ist. Und das kam eben durch die Last zustande, dass sehr viele gleichzeitig auf diesen Feed drauf zugegriffen haben und dass das Ding dann Probleme hatte bei der Auslieferung. Und Caching hilft natürlich dabei, dass geguckt wird, Mensch, wenn sich an der Sache eh nichts geändert hat, dann speichere ich das Ding eben mal zwischen auf dem Server und lade nicht die Daten jedes Mal aus der Datenbank für jeden einzelnen User, sondern das ist jetzt eine statische Datei, die einmal erzeugt wurde. Und die wird dann ausgeliefert, was wesentlich schneller ist, als wenn ich jedes Mal Datenbank-Connections und ja, Datenbank-Abfragen und so weiter mache. Und das, was ich jetzt zum Beispiel auch derzeit auf Technikwürze teste, das werden diejenigen User in den letzten Tagen festgestellt haben und auch in den nächsten 1, 2 Tagen, die mit dem Safari auf technikwürze.de gegangen sind, dass die Stylesheets auf einmal nicht da waren. Das hängt zusammen, dass ich derzeit alle Stylesheets und alle JavaScript-Sachen auch nochmal cache und komprimiere als gzip. Und das gzip wird dann zurückgeliefert an den Browser. Das heißt, das CSS und JavaScript wird nicht mehr quasi halbwegs vorgerendert auf dem Server selbst, sondern wird dann alles entpackt, also wird gepackt auf den Server, wird in kleinen Datenmengen zu dem User gebracht und dann wird es beim User selbst entpackt, was die Seite wesentlich schneller macht und den Server entlastet. Und Cake PHP macht quasi für uns das auch. Und
Ja.
in gewissen Weisen kann ich das natürlich steuern, indem ich sage, das bitte nicht oder das bitte auf jeden Fall cachen, ne?
Genau, also ich kann natürlich auch verschiedene Elemente in meinem Layout davon ausschließen. Wäre ja auch sonst doof, wenn ich ein Element auf der Seite habe, was sich eigentlich bei jedem Seitenaufruf aktualisiert. Ich denke da zum Beispiel an irgendwelche Random Scripts, die irgendwas eben zufallsbasiert ausgeben. Das muss ich dann natürlich auch vom Cache ausschließen. Aber das geht in Cake PHP ganz gut, dass ich dann eben nur einzelne Bereiche der Seite cachen lasse.
Genau. Das heißt, wenn ich ein Caching bei mir auf die ganze Technikwürze-Seite stelle von 2 Wochen, das heißt alle 2 Wochen, gibt es dann was Neues, dann könnte ich zwar jede Woche eine Folge produzieren, aber ihr kriegt noch jede zweite Folge. Also ist es ganz gut, wenn man Teile der Seite cachen kann und die andere eben nicht.
Beziehungsweise man würde alle 2 Wochen eben auch 2 Folgen kriegen.
Oder so, ja.
Naja.
Gehen wir doch noch mal kurz darauf ein, was brauche ich denn, um Cake PHP überhaupt benutzen zu können? Am Anfang hast du es gesagt, eine LAMP- oder WAMP-Umgebung,
Genau.
LAMP oder WAMP wird es auch genannt. Dahinter steckt nichts anderes als LAMP ist Linux, Apache,
MySQL
genau, jetzt habe ich einen kleinen
und
Hänger und
PHP.
PHP natürlich, genau. Und
Ein
WAMP ist das Ding,
Hängerchen.
ein kleines Hüngerchen. Das habe ich auch noch. Die WAMP-Umgebung ist natürlich das Ganze unter Windows und viele werden das Ding als XAMPP nennen oder kennen. Das kommt von Apache Friends. Dahinter steckt dann einerseits ein LAMP-Paket, andererseits ein Linux-Paket dann noch und ein WAMP-Paket und alles ist da schön schick dabei. Also, sobald ich keinen eigenen Server habe, jetzt bei, keine Ahnung, Strato 1 und 1 oder OneBlue oder was auch immer, dann könnte ich zum Beispiel auch auf meinem Mac oder auf meiner Windows-Kiste LAMP, WAMP oder XAMPP oder was auch immer installieren und könnte dann mit PHP Cake loslegen, ne? Cake
Genau,
PHP.
genau. Also ich selber hier habe auch eine normale Windows-Entwicklungsumgebung. Da habe ich aber noch keine Unterschiede festgestellt. Also mein Server ist auch basiert, glaube ich, auf Ubuntu, glaube ich. Ja, und da lief alles sofort genauso wie bei mir. Da gibt es eigentlich nicht wirklich Ansprüche und das ist eben auch der Vorteil von CakePHP. Also wenn ich gerade was für Kunden entwickle, die haben eben nicht das Geld, um sich mal 80 Euro für einen Root-Server oder gut 20 Euro für einen VPS-Server auszugeben, der dann eben komplett für sie läuft, sondern CakePHP kann ich auf jedem Wald- und Wiesen-Hoster mehr oder weniger installieren. Was eben auch noch gut ist, worauf ja viele von uns in letzter Zeit abfahren, sind eben diese sauberen URLs mittels Mod-Rewrite. Da tue ich mich selber auch immer schwer, eigene Mod-Rewrite-Regeln zu bauen,
Ich schreibe dir gerne welche.
einfach. Gut, da komme ich vielleicht mal drauf zurück. Gut, dass du das sagst. Nee, also mit CakePHP braucht man da eigentlich so gut wie kein Know-how mehr, was Mod-Rewrite angeht, weil der das eigentlich alles einem abnimmt. Also man
Ja.
hat ja diese Struktur, um es nochmal zu sagen, Model View Controller, um diese gute Trennung des Programmcodes voneinander zu erreichen. Und diese Trennung geht auch einfach in der URL weiter.
Ich glaube, die meisten wissen es und für diejenigen, die es nicht wissen, wenn ich eine URL-Zeile im Browser habe, also eine Adresszeile einer Website und ich sehe zum Beispiel den Pfad, dann ist es nicht sicher, dass unter diesem Pfad, dass A, dieser Pfad auf dem Server wirklich existiert und dass die Datei überhaupt existiert unter diesem Namen. Das muss alles gar nicht sein. Das heißt, ich könnte mit URL-Rewrite ständig meine Sachen umbenennen. Das macht man hauptsächlich dafür, am Anfang, wenn ich eine PHP-Programmierung eben schreibe und ich übergebe irgendwelche Variablen, ist das zum Beispiel Index.php, Fragezeichen, Action gleich do something und lösche User und User-ID so und so. Und dieses Mod-Rewrite, meistens in der htaccess steckt das Ganze drin, da kann man solche Regeln dann definieren. Die sind eben dafür da, dass ich einen schönen URL habe, wie zum Beispiel meine domain.de, Controller hast du mir geschickt, slash action, slash Parameter und dann schluckt das Google auch ganz toll. Da kann man ganz tolle Sachen mitmachen. Ist bei Technik wird es zum Beispiel so, jetzt gerade wenn ich mit dem Caching ein bisschen rumspiele, dass meine CSS-Stylesheets in einem ganz bestimmten Verzeichnis sind und wenn ich die jetzt an einen anderen Verzeichnis schicke, zum Beispiel, das nenne ich einfach Caching, das existiert nicht wirklich dieses Verzeichnis, aber sobald diese URL auftritt, weiß es, ah, ich muss jetzt meine PHP-Datei aufrufen, wo das Caching gesteuert wird und dann zeige ich die nicht ganz normalen Browser nach. Ganz kurz zu CakePHP und zwar sollte ich, um es benutzen zu können, ein bisschen Ahnung von OOP haben. Das ist die objektorientierte Programmierung, richtig?
Genau, also CakePHP an sich ist auch komplett objektorientiert und von daher wäre es eben nicht verkehrt, objektorientierte Programmierung auch zu beherrschen. Ich spreche da selber so ein bisschen aus Erfahrung. Vor CakePHP habe ich mich mit OOP immer ein bisschen schwer getan. Also ich habe da 20 Tutorials drüber gelesen und war danach trotzdem noch nicht so ganz schlauer. Aber nee, ich weiß nicht, woran es liegt. Also ich war da, glaube ich, immer ein bisschen doof im Kopf, keine Ahnung. Aber ich habe dann mit CakePHP angefangen und komischerweise, wenn man mit CakePHP arbeitet, begreift man relativ schnell auch, wie so eine objektorientierte Programmierung auch abläuft, also wie das mit den ganzen Klassen und Methoden.
Genau, es geht ja auch ganz schnell. Also objektorientierte Programmierung, wer Klassen geschrieben hat in PHP, weiß, was das ist. Grundsätzlich, also als ich mit PHP angefangen habe, habe ich natürlich auch recht schnell auf OOP geschaut. Und das Problem, was ich am Anfang hatte, war nicht, es zu kapieren, wie ich das anwende, sondern das Problem am Anfang hatte ich, zu begreifen, warum ich jetzt Klassen programmieren muss in PHP, wenn ich doch alles mit Funktionen machen kann.
Ja.
Das war mein Problem damals. Heute bin ich natürlich schlauer. Und heute kann ich mit Klassen ganze Funktionsstränge kapseln. Oder ich kann jetzt Klassen erweitern, die ich zum Beispiel benutze, indem ich zum Beispiel Peer-Pakete installiere und benutze, zum Beispiel zur Datenbank-Connection oder was auch immer. Da kann ich mir eine ganze Menge Arbeit ersparen. Und das bietet auch CakePHP, Freihaus sozusagen. Ne?
Genau. Also ich sag mal, wer jetzt wirklich der komplette Einsteiger in PHP ist und wirklich noch gar keine Ahnung hat, der wird sich damit vielleicht am Anfang ein bisschen schwer tun. Also da sollte man schon so ein bisschen Know-how haben. Bei mir war es eben, ich wusste thematisch über OOP wunderbar Bescheid, aber wie das Ganze praktisch aussieht, hatte ich mir eben trotz Tutorials irgendwie nie richtig annehmen können. Aber nachdem ich mir dann also das ist eben auch der, was man unbedingt machen sollte, sich mal irgendein Testprojekt runterladen, wie so ein Cake-Projekt überhaupt mal aussehen könnte.
Ich denke
dafür,
auch.
Dafür gibt's die gibt's CakeForge, verlinken wir auch noch mit. Da gibt's eben fertige Cake-Projekte, die man sich runterladen kann. Ist auch wunderbar zum Lernen geeignet, einfach wenn man mal gucken kann, wie andere überhaupt mit dem Quellcode arbeiten. Und man das dann in seine eigenen Projekte eben eigentlich übernehmen kann, beziehungsweise man damit relativ schnell lernt. Ja, und so bin ich eigentlich auch zu OOP dann mehr oder weniger gedrängt worden. Einfach weil CakePHP einen dazu ja mehr oder weniger auch zwingt. Ne?
Was auch richtig ist.
Ja, nee, es hat ja eigentlich nur Vorteile, aber ja, man muss es eben trotzdem erstmal so wirklich lernen.
Genau. Das ist ja, warum PHP gut für Einsteiger ist. Also grundsätzlich sollte man, wenn man programmiert, und HTML, wie gesagt, programmiert man nicht, das schreibt man, aber wenn man jetzt richtig programmiert mit den jeweiligen Sprachen, dann sollte man das in der OOP-Methode tun. Und PHP hat eben für Anfänger den Vorteil, dass man auch ohne OOP diverse Sachen realisieren kann, aber mit OOP macht es dann eigentlich richtig Spaß. Christian, du hattest anfangs der Sendung von der MVC-Architektur gesprochen. Gehen wir doch mal genau darauf ein, was ist mit diesem Model, Controller und View eigentlich ganz genau gemeint?
Genau, also am Anfang steht eben das Model, was auch für das M in MVC steht. Das Model regelt mehr oder weniger automatisch zum Beispiel mögliche Abhängigkeiten zwischen den Tabellen. Also das kennen wir eigentlich alle. Zum Beispiel wieder das Beispiel, ich habe Benutzer, also Users, und diese sind in verschiedenen Gruppen unterteilt.
Ja, also ja, oder ich habe zum Beispiel eine Tabelle für die Benutzer und ich habe eine zweite Tabelle in der Datenbank, wo jetzt zum Beispiel die Hobbys drin sind, die Adressen und so weiter, und das habe ich eben getrennt. Und um die Abhängigkeit zwischen diesen beiden Sachen zu machen, das heißt, ich habe den Benutzer aus der einen Tabelle und dem gehört aus der anderen Tabelle noch die Adresse, das sind die Abhängigkeiten. Und die
genau
regelt quasi das Model bei CakePHP, ne?
Genau, und zwar ganz einfach, das liest sich, das ist eben auch, was ich so aus jQuery kenne, man liest den Quellcode und versteht ihn direkt. Also man muss eigentlich gar nicht mal sowas übersetzen, wenn ich mir meinen Quellcode durchlese in CakePHP, dann versteht man den direkt, wenn man ein bisschen Englisch kann. Und so läuft das im Model eigentlich auch, wenn ich Abhängigkeiten mache. Ich setze da einfach ein Array, das heißt hasMany. Und damit, also es gibt verschiedene Abhängigkeiten. Es gibt hasMany, belongs to zum Beispiel, nur mal um so ein paar Beispiele zu nennen. Und darüber kann ich einfach sagen, welches Datenbankfeld mit welchem anderen Datenbankfeld in Verbindung steht.
Ja,
früher haben wir das eben über Join-Abfragen gemacht, das regelt CakePHP für uns mehr oder weniger jetzt vollkommen automatisch. Dann stellt das Model auch noch Methoden zur Datenverarbeitung aus der Datenbank bereit. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn bisher haben wir unsere SQL-Statements ja alle auch immer selber geschrieben, beziehungsweise haben uns dazu eine Klasse gebaut. Das hat CakePHP auch alles schon mit drinne. Also gerade wenn ich irgendwelche Datenbankfelder selektieren will, zum Beispiel, ich will einen ganz bestimmten Datensatz mit irgendeiner bestimmten ID auswählen aus meiner Datenbank, dann geht das über diese Methoden sehr, sehr schnell. Also ich kann sagen,
das heißt, ich muss quasi fast keine SQLs mehr schreiben und muss jetzt meinen Select
bla genau,
from users genau. machen, sondern ich habe da meine Methoden. Und so ein Beispiel hast du uns auch zusammengestellt, das packen wir dann auch nochmal auf Technikwürze.
Genau.
Das ist zum Beispiel this user find by name und dann gebe ich jetzt zum Beispiel sein Alias ein und CakePHP macht für uns eine SQL, schickt seine Datenbank und gibt uns das Ergebnis. Und wir haben quasi nur einmal gesagt, hey, hol mir das Ganze mal. Und CakePHP macht den Rest. Ist doch eigentlich super komfortabel, ne?
Ist super komfortabel. Man, ich will nicht sagen, man verlernt irgendwann SQL, das glaube ich nicht. aber das Ziel, so steht es auch in den CakePHP-Anleitungen, ist eben, dass man möglichst gar kein eigenes SQL mehr schreiben sollte. Einfach weil es auch den Vorteil hat, dass man später theoretisch zwischen den kompletten Datenbanken wechseln kann. Also angenommen, ich sage auf einmal, ach nee, meine Webseite soll jetzt nicht mehr auf MySQL laufen, sondern auf PostgreSQL, dann könnte ich ja theoretisch einfach das in der Datenbankkonfiguration einmal umstellen und hätte weiter keinen Aufwand. Ja. Deswegen sagt man, sollte man eben von eigenen SQL-Statements Abstand nehmen, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es manchmal einfach nicht anders geht. Also so gut CakePHP da ausgearbeitet ist, manchmal braucht man so wilde SQL-Abfragen, die kann CakePHP einfach nicht selber verwalten. Und ich sag mal, es ist ja relativ selten, dass man einfach mal so von MySQL auf AdoDB oder auf PostgreSQL wechselt. Ja, also ich sag mal, der Standard unter Webentwicklern ist ja meistens so MySQL und von daher ist es nicht so schlimm, wenn man sich dann doch mal eine eigene SQL-Abfrage basteln muss. Aber für die Standardabfragen beziehungsweise auch das Schreiben in die Datenbank, das ist wunderbar einfach. Also wirklich, es ist schwer zu beschreiben, weil es einfach so ein mächtiges Tool ist, aber jeder, der irgendwie Webentwicklung betreibt, sollte sich das wirklich mal anschauen.
Also sagen wir mal so, also grundsätzlich sollten solche Frameworks einem nicht die Arbeit komplett abnehmen, sodass man sich als Dummy hinstellen kann, vergisst die Grundsätze von HTML, von CSS, von PHP, von MySQL, vergesst es alles, sondern benutzt das CakePHP und das macht für euch alles automatisch, ist natürlich Quatsch. Weiterhin solltet ihr natürlich euch mit der Materie auskennen, aber es ist auch für Profi-Entwickler unglaublich ein Vorteil, wenn man nicht jedes Mal alles selbst programmieren muss oder kopiert eine halbe Stunde seine ganzen Skripte hin und her, die man einmal programmiert hat, sondern man nimmt eine Basis, mit der man sehr, sehr schnell seine Projekte realisieren kann. Also beispielsweise hatten wir eben, ich will was aus der Datenbank haben, ich schreibe zuerst eine Query, schicke die zur Datenbank, hole das Ergebnis ab, pack mir das in ein Array oder in ein Objekt, gebe dieses Objekt aus. Und in CakePHP oder in anderen Frameworks sage ich ganz einfach, hey, hol mir genau jetzt den Benutzernamen und somit kann ich viel schneller Projekte realisieren. Aber du hast es gerade angesprochen, wenn es dann doch ein bisschen professioneller wird, hat man zwar seine Basis an diesen Funktionen, womit ich schnell Sachen realisieren kann, kann aber trotzdem noch eingreifen und gewisse Sachen selbst programmieren. Mhm. Also CakePHP ist auch noch so flexibel, dass ich da wirklich händisch noch eingreifen kann, ne?
Genau, das war mir damals in der Wahl des Frameworks ja auch sehr wichtig, dass ich nicht eingeengt bin. Also so schön ein Framework ist, wenn ich nicht die Flexibilität habe, also beziehungsweise irgendwann an einem Punkt da bin und sagen muss, ah Mist, das kann ich ja überhaupt nicht umsetzen, weil mein Framework das nicht mitmacht, wäre schlecht, ja. Also wir haben ja alle irgendwo PHP-Know-how und das wollen wir manchmal auch anwenden. Und wenn das Framework da eben noch nicht so mitspielt, muss man immer die Wahl haben, das trotzdem selber auf die Beine zu stellen. Und da habe ich bisher in CakePHP wirklich noch nie Grenzen erlebt. Man kann sich ja im Prinzip auch also man kann CakePHP auch selbstständig erweitern. Ich zum Beispiel schreibe mir auch selber Helper für Sachen, die, zum Beispiel wenn ich Menüpunkte ausgeben will, dynamisch, schreibe ich mir dazu einen Helper. Ist im Prinzip ja wie eine Funktion, die ich mir anlegen kann und auf die kann ich dann überall zugreifen. Also ich kann mir CakePHP auch selbstständig erweitern und kann mir daraus im Prinzip dann noch mein eigenes Framework bauen. Also angenommen, wir haben... Es hat ja jeder immer noch so seine Vorstellung, wie das Ganze auszusehen hat. Und bei CakePHP wäre es durchaus möglich, dass man sich trotzdem auf dem Framework nochmal so seine eigene Entwicklungsumgebung zusammenschustert.
Warum nicht? Genau. Kommen wir zum Controller. Was ist der Controller bei CakePHP?
Das wollte ich nicht vergessen. Der regelt die Actions des Models, also beziehungsweise da wird von der Business Logic gesprochen im Controller. wie man das auch immer verstehen mag. Auf jeden Fall regelt der Controller aus meiner Sicht die einzelnen Actions des Programmcodes.
Das heißt, das bedeutet, wenn ich jetzt Funktionen brauche, wie zum Hinzufügen, Editieren, Löschen eines Benutzers oder du hast es aufgeschrieben, Login oder Logout, dann sind das sogenannte Actions und das macht der Controller, der stellt die quasi zur Verfügung dann, ne?
Exakt, und das geht wahnsinnig schnell. Also man hat ja eben das Model, zum Beispiel Users, da sind ganz, ganz viele User drin und mit denen, wie schon angesprochen, will ich ja irgendwas machen. Mhm. Ne? Basismäßig natürlich hinzufügen, editieren, löschen, aber in dem Beispiel kommt zum Beispiel auch Login vor. Also ich möchte mit dem User ja auch was anderes machen, als ihn nur hinzuzufügen und zu löschen, sondern ich möchte denen zum Beispiel auch ein Login bieten. Und dafür kann ich eben diese Actions bauen und in den Actions natürlich auch die Logik der Applikation erstellen. Also meinetwegen auch eventuelle If-Abfragen, die eben im Programmcode vorkommen müssen. Da kann ich mir die Actions sozusagen zusammenschustern.
Ja. Kommen wir vielleicht nochmal zum kurzen Ende zur Technikwürze, falls wir jetzt bald in die Woche entlassen, sozusagen nochmal zum View. View, das kann sich jeder denken, ist quasi die Darstellung der Webseite. Ne? Was macht der View in CakePHP?
Der View ist eigentlich zuständig für alle Ausgaben, die den Browser betreffen. Also alles, was ich dem Benutzer in irgendeiner Art und Weise ausgeben möchte. Der View hat dann auch den Zugriff auf diese Helper. Zum Beispiel Ajax-Helper ist auch ein wunderbares Ding, also auch für Ajax-Entwickler beziehungsweise eben JavaScript-Entwickler bietet CakePHP eine wunderbare Schnittstelle im View. Und ich kann wiederkehrende Bereiche, also zum Beispiel ich habe eine Login-Box, die will ich nicht nur im Login haben, sondern ich möchte die auch immer rechts in meinem Seitenrand darstellen. Mhm. Kann ich damit auch lösen, und zwar sind das die sogenannten Elements. In den Elements kann ich eben verschiedenste Objekte ablegen und die dann in meinem Skript an beliebigen Stellen aufrufen. Egal wo, egal wann.
Sehr schön. Grundsätzlich, denke ich, haben wir CakePHP sehr gut vorgestellt. Fallen dir noch ein, zwei kleine Sachen ein, wo du sagen könntest, Leute, dafür benutzt ihr bitte CakePHP? Oder ganz generell, warum sollte man CakePHP deiner Meinung nach einsetzen?
Also CakePHP sollte man auf jeden Fall dann einsetzen, wenn man schnell zu einem Ergebnis kommen muss. Also kennen wir ja alle, die Entwicklungszeiten sollen immer kürzer werden.
Oder weil das Wochenende naht,
ja. Oder weil das Wochenende naht, weil wir schnell in Feierabend wollen, genau. dann sollte man Cake auch, beziehungsweise erstmal die Überlegung anstellen, Cake zu benutzen, eben wenn man mit verschiedenen Benutzern arbeitet, weil das Ganze wirklich unheimlich erleichtern kann. Wo man Cake vielleicht nicht einsetzen sollte, um mal einen Fall zu nennen, weil es ist ja auch nicht das Alleskönner-Tool, sage ich jetzt mal. Jeder hat da irgendwo seine, jedes Framework hat irgendwo ja auch so gewisse Grenzen. Ja. Ist vielleicht wirklich, wenn man sowas aufziehen würde, wie ja,
ein Finanzportal MySpace zum Beispiel.
Ja, irgendwas riesengroßes. Irgendwas, was die Welt noch nicht gesehen hat. Also 10-mal so groß wie eBay zum Beispiel. Keine Ahnung, ja.
Ich hätte Lust drauf.
lass uns loslegen. Mit CakePHP ist das übermorgen fertig. Nee. also worauf man dann vielleicht auch so ein bisschen achten sollte, ist halt die Performance. Das kennen wir alle. Ein Framework hat eben auch den Nachteil, dass man nicht die Performance hätte, die man bei einer Selbstprogrammierung hätte. Einfach weil ein Framework auch ein bisschen Überhang mitbringt, den man einfach nicht braucht. Das ist aber normal. Aus meiner Sicht, dass immer ein paar Funktionen dabei sind, die man nicht braucht, die aber natürlich trotzdem irgendwo ja ausgeführt werden müssen.
Das kennen sicherlich die meisten jetzt von JavaScript-Bibliotheken, Script-Tageless oder was auch immer, die einen Bunch von Sachen jetzt mitliefern, mit denen ich alle Sachen einstellen kann, und die meisten nutzen es vielleicht für eine mickrige kleine Lightbox oder was auch immer.
Exakt. Und gerade bei JavaScript ist ja dann noch das Problem der Ladezeit. Gut, das kann uns bei PHP-Frameworks egal sein, weil keiner sieht, wie viele Dateien da auf dem Server liegen. Ja. Aber was eben so die Parse-Zeiten, also die Berechnungszeiten der Seiten angeht, kann man da eben schon einen Trend beobachten, der eben das Ganze doch etwas langsamer macht. Also jetzt nicht merklich langsamer, aber ich sag mal, also zum Beispiel, ich zum Beispiel nutze derzeit noch kein Cage. Ich denke mal, wenn man das Cage, wenn man die Caging-Komponente benutzt, wird das Ganze auch nicht mehr merklich ins Gewicht fallen. Aber ich sag mal, man merkt es halt schon ein bisschen. Wenn ich das Ganze jetzt wirklich von Hand auf manuell programmieren würde, wären die Passzeiten sicherlich ein paar Millisekunden niedriger als jetzt mit Cake PHP.
Ja, ich denke, man merkt es auch dann, wenn die ganze Anwendung noch eben skaliert oder wenn die Benutzerzahlen dann steigen, dann sollte man dann schon mal nochmal gucken, ob man das einige oder andere nochmal optimieren kann. Was auch grundsätzlich, auch jetzt nicht nur für Cake PHP steht, sondern man sollte grundsätzlich auch HTML, CSS und auch PHP und alles, was man macht, grundsätzlich nach einem halben Jahr spätestens nochmal kontrollieren, kann ich da gewisse Sachen optimieren.
Ja, das kenne ich.
Ich hab während meiner Zeit schon viele Webdesign-Kollegen gesehen, die gehen morgens zur Arbeit, können ihre Basissachen, gehen abends wieder nach Hause und vergessen dann alles und entwickeln sich im Laufe der Jahre einfach gar nicht weiter, sondern bleiben an einem bestimmten Punkt stehen, kümmern sich überhaupt nicht mehr drum und können die Basissachen, aber wissen auch gar nicht, wie wichtig es ist, dass man selbst seine eigene Arbeit nochmal kontrolliert im Laufe der Zeit und optimiert.
Dazu hatte ich ja schon mal irgendwo einen Kommentar, glaube ich, hier geschrieben. Das ist eben so ein bisschen das Problem, was, glaube ich, die Arbeitnehmer, manche Arbeitnehmer von uns haben. Einfach, warum soll man sich fortbilden, wenn man eh monatlich sein Gehalt bekommt? Das ist aus meiner Sicht eben eine komische Einstellung, aber ich denke auch irgendwo verständlich. Also gut, das würde jetzt zu tief greifen, aber aus meiner Sicht kann ich die Leute teilweise auch verstehen. Also warum soll man sich weiterarbeiten, wenn man weiterbilden, wenn man am Ende des Monats teilweise wirklich nur ein paar Kröten aufs Konto bekommt? ist ja so, ja. Aber ich sag mal, jetzt in meinem Bereich, ich bin ja auch mehr oder weniger selbstständig beziehungsweise Freelancer und da lebt man ja davon, dass man immer irgendwo innovativ arbeitet. Und ich kenne es von mir genauso. Also wenn ich mir eine Seite angucke, die ich vor 3 Wochen umgesetzt habe, sind teilweise schon wieder Sachen drin, wo ich sage, mein Gott, das hätte man doch viel, viel besser umsetzen können.
Ja. Na, ich würde mal so sagen, also für diejenigen, die ihren Job wirklich als Berufung ansehen und das wirklich richtig, richtig gern machen, weil es die Lebensaufgabe ist, wie es bei mir zum Beispiel der Fall ist, dann sehe ich es als meine verdammte Verpflichtung an, mich jeden Tag weiterzubilden, die Blogs der anderen Kollegen lesen, Podcasts hören, mich ständig weiterbilden, meine eigenen Methoden ständig zu kontrollieren. Aber da muss ich dir auch recht geben, dass es natürlich auch Arbeitgeber gibt, die sagen, Mensch, HTML zum Beispiel schreiben macht mir Spaß, aber ich bin jetzt nicht so der Freak und der möchte ich auch gar nicht sein und das ist mein Job, damit finde ich nicht Geld. Und meine Güte, da grundsätzlich sage auch ihr müsst euch weiterbilden, aber okay, denn ich habe ein kleines Grundverständnis, um dann zu sagen, okay, das ist für dich nur ein normaler Job.
Genau.
Worunter die Qualität in der Webseite nicht leiden sollte, das ist ein anderes Thema, aber wir schweifen zu sehr ab. Gleich habe ich noch ein Schlusswort. Da möchte ich, dass du vielleicht auch nochmal kurz dabei bleibst. Ansonsten sage ich, Christian Vogt, nochmal vielen Dank, dass du uns einen Einblick in Cake PHP gegeben hast.
Ja, nichts zu danken. Ich denke, das ist vielleicht noch ein bisschen konfus gewesen, was ich manchmal so erzählt habe. Aber man möge es mir verzeihen aufgrund meiner niedrigen Podcast-Erfahrungen.
Die wird steigen, denn was du mir auch noch vorhin in deinem Skript geschrieben hast, sind zum Beispiel ein paar Anwendungsfälle, die man sich denken könnte. Wenn du Lust hast, würde ich dich gerne nochmal demnächst zu einer Sendung in Sachen Cake PHP einladen, wo wir vielleicht einen Schritt weitergehen und einfach ein paar Beispiele bringen oder grundsätzlich mal ein bisschen genauer in die Thematik dann einsteigen.
Ja, da würde ich doch glatt Ja zu sagen, weil das, denke ich, auch vonnöten wäre. Also wir konnten ja jetzt auch nur alles so ein bisschen umreißen. Man hat es vielleicht auch gemerkt, manches muss man sich einfach noch im Detail angucken. Also man muss da auch sehr wissbegierig sein, um in Cake PHP weiterzukommen. Aber wenn man das tut, dann dankt es einem das Framework, denke ich, auch ganz gut. Also ich wäre auf jeden Fall dabei, wenn es da nochmal eine Sendung zu geben würde.
Die machen wir noch. Wir lassen es noch mal ein bisschen sacken. Und nächste Woche, also diese Woche noch mal kurz, gibt es keine News von mir, aufgrund dessen, dass wir eben das schöne Gespräch jetzt hatten mit dir, Christian, und die Sendung ein bisschen fortgeschritten ist an der Zeit. Nächste Woche gibt es wieder News. Jetzt hatten wir in der Folge 76, hatte ich mal angesprochen, liebe Technikwitzerhörer, möchtet ihr grundsätzlich den Podcast weiterhin in Stereo oder weiterhin in Mono? Hatte gesagt, dass ich dadurch die Downloadzeit der Datei, weil sie eben kleiner ist, verringern würde. Jetzt haben ein paar User, ein paar Hörer gesagt, Mensch, grundsätzlich könntest du auch vielleicht mal die Musik weglassen. Und dann meine ich, ja, grundsätzlich Wäre das möglich? Denn dann hätte sich das eh erledigt, dann könnte ich gleich auch eine Menge umstellen. Nein, es ist im Prinzip, gibt es ein Pro und ein Contra derzeit in der Diskussion zu der Folge Nummer 76. Ich werde es jetzt heute in dieser Sendung noch nicht ganz auflösen, sondern dann wahrscheinlich in der Technik wird es 78, 79. Da werden wir eine Lösung finden. Diskutiert auch bitte in dieser Folge nochmal mit. Möchtet ihr Technikwürze mit Musik am Ende und dann würde die Technikwürze-Folge in Stereo, in großer Datei dann folgen? Oder möchtet ihr das Ganze dann ohne Musik, weil ihr in Blödsinn Musikhörer seid, also ihr sucht euch eure Musik dann selbst raus und das ganze Ding geht in Mono? Schreibt uns bitte oder ruft an unter 0511 in Hannover 21 27 300. Das machen übrigens zu wenige. Ruft mal an. Es weiß auch keiner am Telefon. Dann stellen wir das ganz gern mal in die Sendung. Diese Folge machen wir mal eine Ausnahme. Diese Folge gibt es mal keine Musik und diese Folge wird in Mono ausgeliefert. Das heißt, die Dateigröße sollte dann kleiner sein. Und dann schauen wir einfach mal, ob ihr was vermisst habt oder ob ihr sagt, nein, bitte wieder mit Musik und in Stereo. Das klären wir dann in Ausgabe 78 oder 79. Kommt schon bei den ganzen Folgen durcheinander hier.
Ja, sind ja auch gut viele. Wenn ich da direkt mein Statement mal kurz
Gern,
abgeben darf.
gern. Wenn du schon mal gleich in der Sendung bist,
Genau,
dann bitte.
bevor ich jetzt wieder einen Kommentar schreibe, kann ich es auch gleich sagen. Also, wenn ich ehrlich bin, habe ich mir die Musik bisher selten angehört. Allerdings denke ich, liegt das auch immer an dem jeweiligen Musikgeschmack. Technikwürze setzt da ja doch sehr auf rockige Töne. Manchmal habe ich da einfach nicht so das Gefühl für, sage ich jetzt mal. Ist aber natürlich auch schwer. Der ein oder andere wird sich das immer anhören. Ich überspringe sie meistens einfach am Ende, weil mich selber die Themen mehr interessieren und die Musik für mich eben meist so ein Beigeschmack ist. Und ich mir dann selber immer meinen Winamp oder was weiß ich sonst starte und meine eigene Musik da meist höre.
Genau, das haben auch einige schon bereits bei Technikwürze dokumentiert. Deswegen ist auch die Musik ganz immer am Ende, weil man kann nicht jeden Musikgeschmack treffen. Und ich bin ganz ehrlich, wenn ich die Musik aussuche, dann gehe ich nicht immer, aber doch meistens nach meinem Geschmack. Und der passt natürlich auch nicht vielen. Deswegen die Musik am Ende. Aber grundsätzlich ist die Frage, wenn ihr lieber vielleicht ohne hören wollt und das in Mono, dann spare ich mir vielleicht 5 Minuten Sendezeit und ihr euch vielleicht ein paar Download-Minuten. Aber sei es drum. Christian, vielen Dank für die ganz interessante Sendung. Gleich kommt noch der Jingle, wie gesagt, ohne Musik das Ganze. Und wir hören uns wieder nächste Woche Montag. Dann gibt es wieder eine neue Sendung. Und demnächst, denkt dran, kommt auch der erste Videopodcast. Aber dazu demnächst mehr. Vielen Dank, Christian, dass du dabei warst.
Ja, vielen Dank nochmal für deine Einladung.
Und
Tschüss.
schöne Grüße nach Magdeburg noch.
Magdeburg, es heißt Magdeburg. Aber okay.
Magdeburg. Alles klar, bis dahin.
Okay, danke. Tschüss.